HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Ich liebe diese Stadt sehr. Für mich ist Rom meine Heimat. Ich liebe sie, denn sie ist für mich eine der schönsten Städte der Welt, aber auch eine der unbewohnbarsten.
Rom und seine Schlaglöcher, noch nie wurden sie gezählt. Im Schnitt etwa alle 10 Meter soll ein kleiner Abgrund klaffen.
Die fahren schon den ganzen Morgen hier rum und drehen sich im Kreis. Die sollen dahin gehen, wo es schmutzig ist. Das hier ist der Salon von Rom, wo die Touristen sind. Hier wird jeden Tag geputzt. Wo das Volk wohnt, fast nie.
Café zeigt sich, welch wunderbare Bedeutung Italiener den kleinen, scheinbar überflüssigen Dingen geben können. So sind in jedem Dorf, in jeder Stadt die Bars sozialer Treffpunkt.
Was wir heute auf den Straßen sehen, ist nicht neu. Es ist das Ergebnis von 15 Jahren Vernachlässigung Roms durch die Politik.
Geht es Rom besser oder schlechter als früher? Rom ist, wie es war, wie es ist und wie es wahrscheinlich immer sein wird.
Heute also Rom. Die Stadt hat in ihrer langen Geschichte schon so ziemlich alles erlebt. Krieg und Plünderungen, kriminelle Päpste und korrupte Bürgermeister, aber ebenso kaiserlichen Glanz und kulturelle Blüte. Rom wird deshalb auch die Herrschaft populistischer Parteien überleben. Wie das gelingt, interessiert nicht nur die Römer. Es ist auch für die anderen Staaten der Europäischen Union von großer Bedeutung. Wer dem politischen Hader in der italienischen Hauptstadt entgehen will, kann es in diesem römischen Sommer auf heitere Weise tun. Das Kolosseum hat nachts geöffnet für sein Programm, der Mond auf dem Kolosseum. Es gibt nach Sonnenuntergang Führungen durch die Sixtinische Kapelle in den Vatikanischen Museen. Am Tiber präsentiert sich die Stadt mit Ausstellungen, Literaturbewerben, Literaturwettbewerben und Bewerbungen wahrscheinlich auch und theatralischen Improvisationen. Rom ist eben ewig, so wie sein Kampf mit dem Müll, dem Verkehr, der politischen Verwahrlosung, in deren Gefolge auch der Zustand der Straßen zu sehen ist. Roms Schlaglöcher, und davon gibt es angeblich zigtausende, lassen die Fahrt auf den Straßen zum Albtraum werden. Der Stadt fehlt es an Geld und sie bekommt den desolaten Zustand offenbar nicht in den Griff. Also greifen engagierte Bürger zu Schippe und Kaltasphalt und stopfen die Löcher selbst. Tappami nennt sich die Initiative. Julia Mummelter hat die Freiwilligen getroffen.
Devo dire la sincera verità, quest'anno abbiamo raggiunto il massimo dei livelli.
Ich muss leider die bittere Wahrheit sagen. Dieses Jahr haben wir den Tiefpunkt erreicht. Das war natürlich teilweise Schuld des vielen Regens, aber nicht nur. Es ist auch das Resultat einer Verwahrlosung der Straßen, die wir hier seit Jahren haben. Roms Hauptstraßen sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Roberto Massullo ist einer, der es wissen muss. Er ist Taxifahrer in Rom und seit über 30 Jahren auf den Straßen der italienischen Hauptstadt unterwegs. Die offiziellen Zahlen geben ihm recht. 2018 wurden in Rom fast 200 Verkehrsunfälle am Tag registriert. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Polizei macht den Zustand der Straßen für diese Unfälle verantwortlich. Seit Jahren fordern deswegen viele Bürger Roms, die Stadt müsse dringend handeln. Diese hat auch 17 Millionen Euro für die Reparatur der Schlaglöcher in Aussicht gestellt und spricht sogar von einem Marshallplan in Anlehnung an die berühmte Hilfsaktion nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch passiert ist bisher nicht viel. Und so gibt es Römer, die nicht mehr auf ihre Stadtverwaltung warten wollen und die Sache selbst in die Hand nehmen. Cristiano Davoli ist einer von ihnen. Er ist fast jedes Wochenende unterwegs, um die Schlaglöcher selbst zu reparieren. Wir sind verbittert über die Tatsache, dass man das Schlaglochproblem hier mit Werbeslogans lösen will. Diesen sogenannten Marshallplan für die Schlaglöcher gibt es nicht. Da hat man sich einen schönen Namen erfunden, aber das Geld dafür ist nicht da. Ich verstehe, dass die Stadt in Schwierigkeiten ist und deswegen haben wir unseren Verein gegründet, um der Stadt zu helfen. Dieser Verein heißt Tappami, wörtlich übersetzt Stopf mich. Cristiano hat ihn mit ein paar Freunden vor 3 Jahren gegründet und seitdem nach eigenen Angaben schon über 5000 Schlaglöcher in Italiens Hauptstadt repariert. Über ihre Facebook-Seite erhalten sie von den Bürgern Nachrichten und Fotos von besonders großen und gefährlichen Schlaglöchern. Am Wochenende arbeiten Cristiano und seine Freunde diese Schlaglöcher dann ab. Die Technik ist einfach. Wenn wir ein Schlagloch sehen oder uns eines gemeldet wird, dann kommen wir und sichern die Stelle ab. Dann schütten wir einen Sack Kaltasphalt hinein. Das Loch ist dann gestopft. Und ja, so schnell haben wir es repariert. Cristiano und seine Freunde arbeiten ehrenamtlich. Bürgerengagement in einer Stadt, in der vieles nicht so funktioniert, wie es sollte. Cristiano findet, dass besonders die Stadt Rom die Arbeit von Tapami zu wenig anerkennt. Die Stadt hat uns, obwohl wir schon 5000 Schlaglöcher repariert haben, noch nie gewürdigt. Wir wurden nie eingeladen, um unser Arbeitsmodell vorzustellen, das sie ja gerne kopieren könnten. Für ein Interview zum Thema Schlaglöcher steht die römische Stadtverwaltung zurzeit nicht zur Verfügung. Zu viele andere Probleme, so die knappe Begründung. Die Stadt Rom sehe die Technik des Löcherstopfens mit Kaltasphalt als nicht besonders langlebig, heißt es in italienischen Medien. Cristiano und seine Freunde im Verein bestreiten, dass es den Asphalt beim nächsten kräftigen Regenguss wegschwemmt. Sie sagen aber auch, dass es keine langfristige Lösung sein kann, die Schlaglöcher so zu reparieren. Taxifahrer Roberto Massulo schätzt die Arbeit des Vereins jedenfalls. Es ist für ihn wenigstens ein kleiner Beitrag, um etwas in seiner Stadt zu verbessern.
Questa è una delle città più belle del mondo, quindi vederla in queste condizioni.
Das ist eine der schönsten Städte der Welt. Und sie mit diesen Schlaglöchern und all diesen Problemen zu sehen, ärgert mich sehr. Ich hoffe seit 30 Jahren auf eine Besserung. Doch es hat sich nichts getan. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
La speranza è l'ultima a morire.
30 Jahre und nichts passiert. Das Freiwilligensystem funktioniert offenbar nicht, aber Roms Bürgermeisterin Virginia Raci, die ihren Vorgängern die Schuld an diesem ganzen Schlamassel gibt. Doch in den 2 Jahren, in denen die Cinque Stelle in Rom an der Macht sind, hat sich die Lage mehr und mehr verschlechtert. Sarah Zerbak ist unsere Korrespondentin im ARD-Studio Rom. Einen guten Abend dorthin.
Guten Abend auch nach Deutschland.
Frau Zerbak, wie viel spricht dafür, dass Virginia Raci total überfordert ist, wie ihre Gegner behaupten?
Ich würde sagen, da kommt auf jeden Fall schon einiges zusammen. Einiges ist ja auch schon erwähnt worden, also was sie nicht alles anpacken wollte. Sie wollte diesen Sumpf trockenlegen der Korruption und hat dann eben aber doch vieles zumindest nicht besser gemacht als ihre Vorgänger. Vielleicht sogar auch bewusst viele der üblichen Verdächtigen dann noch sogar in ihrem Dunstkreis gefördert. Das wird ihr vorgeworfen. Und was sie da nicht alles anpacken wollte, Infrastruktur, Verkehr, Luftverschmutzung, die Müllberge, die man ja hier wirklich an jeder Straßenecke mit bloß im Auge sehen kann. All das sollte besser werden. Aber eben die 2 Jahre im Amt zeigen, es wird höchstens noch schlimmer. Und da hat tatsächlich Virginia Raci auch gerade die Quittung für bekommen. Sie hat eine verheerende Bilanz ausgestellt bekommen von den Römerinnen und Römern bei den letzten Stadtteilwahlen. Die waren hier vor 3-4 Wochen ungefähr. Und das gilt so ein bisschen ja auch als Stimmungstest vor den nächsten Wahlen. Und da war das Mitte-Links-Bündnis deutlich stärker. Und viele Römer haben gesagt, also Raci und die 5-Sterne-Bewegung, die kommen damit einfach nicht mehr durch, dass sie immer nur sagen, alle anderen sind schuld. Und wir machen es besser, aber liefern dann nicht und verstecken uns vielleicht auch ein bisschen dahinter, dass Rom unregierbar ist und man zumindest mehr Zeit braucht, um anzupacken. Also man könnte zumindest mal anfangen, da werden die Römer langsam ungeduldig.
Mhm. Sie hat vor allem einen großen Marshallplan für Roms Straßen angekündigt, wenn wir nochmal kurz bei diesem Thema bleiben. 17 Millionen sollen zur Verfügung gestellt werden. Das hört sich nach einer riesigen Summe an für 50.000 Schlaglöcher, die dann im Monat repariert werden sollen. Aber der Begriff Marshallplan, mal ganz abgesehen davon, dass der falsch ist. Daneben stellt sich natürlich die Frage, ob der Plan auch eine nachhaltige Wirkung zeigt. Tut er das?
Nein, und genau das ist auch das Problem, also eben die Nachhaltigkeit. Es wird Geld ausgegeben, weil Notfall, Alarm, Alarm, ein Schlagloch taucht auf, dann wird es zugeschüttet. Und das behebt natürlich das Symptom und verhindert dann bestenfalls auch ein paar Wochen, dass sich Motorini-Fahrer da jetzt nicht den Hals brechen. Aber dann wird es eventuell größer oder 2 Meter daneben kommt dann eben das nächste. Und die Römer wollen eine nachhaltige Strategie, eben um die Ursachen zu beheben. Zum Beispiel ja den Fusch durch minderwertige Baumaterialien oder wenn da keine Profis am Werk waren. Das ist natürlich auch nicht mal eben gemacht, aber ein Plan wäre eben schön. Klar, dass sich dann Freiwillige selbst organisieren, wie jetzt zum Beispiel eben beim Schlagloch zuschütten. So läuft es ja in Italien oft, wenn der Staat es nicht hinbekommt. Und da gibt es sogar in Rom eine eigene Website dafür, wo Römer all das auflisten, was in ihrer Stadt nicht funktioniert, betrieben von einem bekannten Journalisten. Und die heißt Roma fa schifo. Also Rom ist widerlich. Und da wird dann all das aufgelistet. Also die schmalen Bürgersteige, die so gefährlich sind, auch für Touristen, die verwirrenden Straßenschilder. Und eben der Müll, der ewig nicht abgeholt wird.
Aber schon mal klasse, dass die sich da organisieren. Die Schlaglöcher, das sprechen Sie an, sind nicht das einzige Problem. Hin und wieder habe ich gelesen, fackelt auch mal ein maroder Bus mitten in Rom plötzlich ab. Also ein Bus, der Menschen transportiert. Das könnte mitunter auch gefährlich werden. Was ist los mit der ATAC, so der Name der städtischen Verkehrsbetriebe in Rom?
Tja, die haben schlicht kein Geld. Und die Römer, die müssen das dann ausbaden. Und natürlich ist das gefährlich. Ich habe die Bilder gesehen, die liefen hier im Fernsehen rauf und runter. Und ja, dieser Bus brannte komplett aus. Also das ist dann auch schon mal so, dass vielleicht ein anderer Bus von Fahrgästen sogar angeschoben werden muss. Also auch das habe ich hier alles schon gesehen. Das ist eben dieses, wir packen selber an, wenn sonst keiner hinkriegt. Und sowieso ist man ja hier überhaupt froh, wenn der Bus überhaupt kommt. Ich auch. Die Busfahrer nehmen ihren Job hier doch ziemlich locker. Gibt's auch Belege für, also ein Sechstel erscheint einfach gar nicht regelmäßig jeden Tag zur Arbeit, kommt gar nicht erst. Dann kann man sagen, gut, viel Glück ist dann auch dabei, dass dann die Klimaanlage an ist und jetzt haben wir gerade so 35 Grad plus, da wäre das natürlich eigentlich keine schlechte Idee, wenn die funktionieren würde. Mhm. Dafür, um mal zur Ehrenrettung noch was Positives zu sagen, dafür ist der Bus hier billig, mit 1,50 kommt man einmal quer durch die Stadt und ja, dann gibt es natürlich nicht nur Busse, sondern auch eigentlich U-Bahn-Linien, zwei nämlich, an der dritten wird schon seit 12 Jahren gebaut. 2022 soll die fertig werden. Das ist jetzt, glaube ich, das jüngste Datum. Also da können Berliner schneller Flughäfen bauen. Ne?
Ja, da haben Sie wohl recht. Genau. Also der Bus, wenn er denn kommt, dann ist es wunderbar. Dann ist es auch toll, wenn er so günstig ist. Aber an den Fähigkeiten der Bürgermeisterin von der Fünf-Sterne-Bewegung wird gezweifelt. Die Zeit hat geschrieben, dass der Stadtsäckel prall gefüllt sei. Das ist jetzt mal eine neue Botschaft. Das heißt, Geld sei offenbar da, nicht aber die Kompetenz. Das können wir jetzt beide nicht klären. Italien hat jetzt eine populistische und eine nationalistische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord. Ist das vielleicht so ein bisschen eine Metapher für das gesamte Land? Geld ja, Kompetenz nein?
Ich würde sagen, eher umgekehrt. Also kein Geld da, aber ausgegeben werden soll es dann trotzdem. Weil Fakt ist ja, der italienische Staat hat kein Geld, sondern Schulden. Mhm. Und zwar nach Griechenland die meisten in der Eurozone. Und auch wenn der Trend da jetzt gerade positiv ist, also es besser wird tatsächlich. Aber das ist eben gerade ein großes Problem, dass die neue Regierung, die gerade im Amt ist, angekündigt hat, die Ausgaben massiv zu steigern. Das ist auch ein wichtiger Grund, warum sie überhaupt gewählt wurde. Eben diese Versprechen, höhere Sozialausgaben, Steuersenkungen, Rücknahme der Rentenreform auch. Also wieder mehr Rente, kürzer arbeiten. Ja, nur hat das scheinbar keiner seriös durchgerechnet. Und da würde ich jetzt mal vermuten, wenn irgendwann sich mal hier die Aufregung um die Flüchtlingspolitik legt, dann könnte der Regierung das noch ganz böse auf die Füße fallen, wenn das einfach mal auffällt, dass da nichts passiert, ne, kein Geld da ist.
Wir reden später noch über die Flüchtlingspolitik des Landes. Jetzt erstmal noch was ganz anderes. Vielleicht ist Ihnen schon einmal Luigi Malerba begegnet, ein großer italienischer Schriftsteller, Romancier, Dramatiker und Drehbuchautor, der 1927 als Luigi Bonardi in der Nähe von Parma geboren wurde und im Mai 2008 in Rom starb. Sein Künstlername ist Luigi Malerba, das heißt Unkraut, und das macht ein wenig seine Hoffnung sichtbar, die sich auch in unserem Sprichwort ausdrückt: Unkraut vergeht nicht. Sein Text, aus dem wir zitieren, heißt Der tägliche Untergang. Hier kommt Teil 1.
Das Papsttum. Es ist nicht klar, ob die Tatsache, Sitz des Christentums und somit des Papsttums zu sein, für Rom ein Glück oder ein Unglück bedeutet. Sicher ist, dass die Stadt vom Untergang des Römischen Reiches an direkt unter den Einfluss der Kirche geriet, die sie abwechslungsweise verwüstete und dann wieder mit erlesenen Kunstwerken ausstattete, die ihren wissenschaftlichen Horizont einschränkte, sie aber auch zum geistigen Mittelpunkt Europas machte, die quer durch das römisch-byzantinische Reich eine gewaltige Barriere gegen die Zudringlichkeit der Türken errichtete, die die Stadt zu einem mächtigen Finanzzentrum werden ließ, indem sie mit dem Ablass, das heißt mit dem Paradies, ihr Geschäft betrieb, und die mit Bestechung und Nepotismus ein krankes Modell politischen Verhaltens geschaffen hat, an das sich diesseits des Tiber die italienische Politik bis heute hält.
Der tägliche Untergang, Luigi Malerba. Später mehr von ihm. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, heute auf Weltreise in Rom. Wir machen jetzt mal einen kleinen Abstecher in das Stadtviertel Trastevere, das jenseits des Tiber liegt. Seine Bewohner sagen, es sei viel älter als die Siebenhügelstadt. Das einstige Arbeiterviertel hat sich zum Künstlerviertel gemausert, mit vielen Galerien, Bars und netten Restaurants und kleinen Läden. Und einer davon ist der sehr besondere Uhrenladen von Adrian Rodriguez. Lisa Weiß hat ihn besucht.
Wer hier die Tür hinter sich schließt, weiß gar nicht, wohin er zuerst schauen soll. Überall stehen Sanduhren mit fein geschnitzten und polierten Holzgestellen in den verschiedensten Farben und Größen. Dazwischen Kompasse, Landkarten, der eine oder andere Globus und merkwürdig geformte Objekte, mal ringförmig, mal sind es flache Scheiben. Es riecht nach einer Mischung aus Staub und Bienenwachs. Nicht umsonst heißt der kleine Laden Polvere di Tempo, zu Deutsch Staub der Zeit. Der Besitzer, Adrian Rodriguez, ein 70-jähriger Argentinier, schaut mit einem feinen Lächeln auf dem Gesicht dem Staunen zu und fängt dann an zu erklären. Also gehen wir mal zu den Objekten. Ich habe mit Sonnenuhren angefangen. Zuerst habe ich die hergestellt, die ihren Ursprung in Nürnberg haben. Das waren mehr oder weniger die Armbanduhren des 18. Jahrhunderts. Auf dem Tisch liegen kleine, schön verzierte Holzkästen, die man aufklappen kann. Darin ein Faden, den man je nach Breitengrad anbringen muss. Der Schatten gibt die Zeit an. Die merkwürdigen runden Scheiben daneben sind Sternenuhren, erklärt Rodriguez. Wenn man sie auf den Polarstern ausrichtet, kann man nachts die Zeit ablesen. Dahinter eine riesige Sanduhr, gut 60 Zentimeter hoch. Die Sanduhren sind sehr interessant, denn wie schon ein kubanischer Poet gesagt hat, sie sind das einzige Instrument, mit dem die Zeit greifbar wird. Man kann die Zukunft anfassen, die Gegenwart und die Vergangenheit. Er hat sie selbst hergestellt, wie fast alles, was hier verkauft wird. In der winzigen Werkstatt im hinteren Teil des Ladens. Adrian Rodriguez ist eigentlich studierter Architekt. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Ein Buch und ein Museumsbesuch haben seine Leidenschaft für Sonnenuhren und Sanduhren geweckt. Und dann hat er den kleinen Laden hier im römischen Stadtteil Trastevere eröffnet, der irgendwie verzaubert wirkt. Die Zeit scheint hier still zu stehen.
La gente quando entra qua.
Wenn die Leute hier reinkommen, merken sie das. Auf einmal treten sie in eine andere Dimension ein und wahrscheinlich in eine, die realer ist, wo es Fröhlichkeit gibt, Dialog, Kommunikation. Ich biete den Leuten nicht nur Objekte an, die die Zeit auf menschlichere Art und Weise messen. Ich biete ihnen einen menschlicheren Rhythmus. Es gibt keine Eile. Im ganzen Laden gibt es unzählige Sanduhren und Sonnenuhren, aber keine einzige moderne Uhr. Und auch der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit interessiert Adrian Rodriguez nicht. Alles nur Menschenwerk, seine Theorie. Die Zeit ist sowieso nur eine Illusion. Ich habe immer ein merkwürdiges Verhältnis zur Zeit gehabt. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft waren für mich immer irgendwie das Gleiche. Ich habe mich immer ein bisschen wie der Sand gefühlt, der durch eine Sanduhr rinnt, der mal oben, mal unten, mal in der Mitte ist. Und so hält sich Rodriguez auch nicht starr an seine Öffnungszeiten. Wenn ein besonders netter Kunde da ist, geht er schon mal mit ihm Mittagessen und sperrt den Laden zu. Aber manchmal zweifelt selbst er an seiner Theorie. Dann, wenn ich mich morgens im Spiegel anschaue, da merke ich, ich bin zwar nicht sicher, ob die Zeit nur eine Illusion ist, aber was vorbeigeht, geht vorbei.
Der Staub der Zeit mitten in Trastevere, dessen Zentrum die kleine Piazza Santa Maria bildet, mit einer schönen Basilika, eine der ältesten Kirchen Roms aus frühchristlicher Zeit, vor der Kirche der antike Brunnen. Überall in dieser ewigen Stadt begegnet man der Antike, den eindrucksvollen Hinterlassenschaften des Römischen Reichs. Trastevere ist ein Dorf in der Stadt und doch Teil auch der Großstadt. Und nicht weit davon entfernt die unfassbar schöne, die Sixtinische Kapelle mit Michelangelos Erschaffung des Adams, ganz da oben an der Decke mit einem Abbild Gottes, der Adam dann mit ausgestrecktem Finger zum Leben erweckt. Atemlos kann man da werden. Aber gehen wir mal gemeinsam ins Kolosseum. Auch nicht schlecht. Und zwar am Abend. Sarah Zerback, unsere Korrespondentin im ARD-Studio Rom. Der Mond auf dem Kolosseum heißt das Programm. Was bekommen wir da zu sehen?
Da ist der Name tatsächlich Programm. Also La Luna sul Colosseo. Das ist eine nächtliche Führung durch eben das bekannteste, das größte auch Amphitheater der Welt. Und durchs Forum Romanum direkt nebenan. Das gehört zusammen. Und das ist, finde ich, tatsächlich einzigartig, da die Arena bei Nacht zu besichtigen in dieser ganz besonderen Atmosphäre und auf jeden Fall auch mit weniger Füße treten und rumschubsen als tagsüber, gerade jetzt hier im Sommer. Und man kommt bei dieser besonderen Tour auch in die Ecken, in die man sonst gar nicht rein darf. Also die Arena und einige der unterirdischen Gänge ins sogenannte Hypogeum, wo eben vor 2000 Jahren und mehr die Gladiatoren und die Löwen durchgegangen sind, oft ja zum letzten Mal auch ihres Lebens. Das ist schon was Besonderes.
Jeder, der nach Rom kommt, glaube ich zumindest, möchte die Sixtinische Kapelle sehen und jeder wünscht sich natürlich, sie alleine besichtigen zu dürfen, bis er oder sie wegen Nackenstarre und dem Blick nach oben an die Decke müde und glücklich zu lächeln beginnt und sich nur noch einen kühlen Wein erträumt, den er dann mit gesenktem Blick zu sich nimmt. Sehen Sie irgendwie eine Möglichkeit, dass dieser Wunsch wahr werden könnte?
Den kann man sich tatsächlich erfüllen lassen, wenn man denn das nötige Kleingeld hat. Das ist nicht ganz billig. Es gibt also Führungen in ganz kleinen privaten Gruppen von maximal 15 Personen sind das. Und da ist natürlich der Höhepunkt der Tour, dass man eben die Sixtinische Kapelle für fast eine halbe Stunde dann für sich alleine hat in dieser Gruppe. Da ist ja normalerweise auch Sprechen verboten, aber in dem Fall bekommt man dann ausnahmsweise eben Michelangelos Deckenfresko erklärt und noch was zur Schöpfungsgeschichte. Außerdem darf man dann auch in einige der geheimen Zimmer, die sonst eben auch für die breite Öffentlichkeit tabu sind, die Nikolauskapelle zum Beispiel, die reich mit Gold geschmückt ist, das Kolumbus damals von seinen Reisen mitgebracht hat. Und da gibt es jetzt noch ein neues Highlight, das ist wirklich erst seit ein paar Monaten dort in der Sixtinischen Kapelle. Das sind die 270-Grad-Projektionen, mit denen die Geschichte Michelangelos erzählt wird. Aber auch zum Beispiel die geheime Zeremonie der Papstwahl des Konklaves. Und die habe ich noch nicht selber sehen können, aber die Kollegen hier im Studio, die waren alle begeistert.
Mhm. Ziehen wir noch ein Stückchen weiter vorbei am Schweizer Gardisten, der uns passieren lässt und begeben uns dann auf den Campo Santo Teutonico. Ein uralter Friedhof, ein Ort zum Inhalten, eine Seltenheit in Rom und eine Art deutsche Exklave. Was ist die Geschichte von diesem Friedhof?
Ja, deutsche Exklave für Menschen, die nicht mehr leben. Also das ist ein kleiner Friedhof mitten in der Vatikanstadt und eben die letzte Ruhestätte für Deutsche im Vatikan hier. Also auch nur wer Deutsch spricht, der kommt überhaupt rein, eben vorbei an der Schweizer Garde. Das Gittertor, da steht eine Inschrift Teutones in Pace. An der Südseite des Petersdoms kommt man da also rein und neben deutschsprachigen Geistlichen beerdigt man dort bis heute berühmte Personen, die in Rom leben. Also zum Beispiel der Schriftsteller Stefan Andres, Prinzessin Caroline zu sein, Wittgenstein, aber auch ganz einfache Menschen, ganz einfache Wallfahrer zum Beispiel. So um die 1400 Menschen liegen dort. Und bei Mitarbeitern im Vatikan ist der Campo Santo sehr beliebt. Und auch Josef Ratzinger hat hier gebetet, bevor er dann Papst Benedikt wurde.
Wir müssen vielleicht ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in einer gewissen Weise Leitungsprobleme haben. Warum auch immer. Rom ist nicht aus der Welt. Die ewige Stadt macht uns gerade ein bisschen Mühe. Wir versuchen einfach mal, das Gespräch zu Ende zu führen. Versuchen dann, wie das technisch heißt, die Leitung noch einmal neu aufzubauen. Aber ich habe noch eine Frage, und zwar zwischen diesen antiken Ruinen und dieser barocken Pracht, da gibt es auch zeitgenössische Architektur. Die hat es immer so ein bisschen schwer in Rom, aber es gibt sie. Wenn man sich dafür interessiert, was könnte man sich anschauen?
Boah, das ist eine große Frage. Natürlich ist viel hier in der Stadt voll eben mit allem, was alt ist, alte Steine, ne? Das prägt natürlich die Stadt. Aber zum Beispiel, da fällt mir ein Gebäude ein von der verstorbenen, mittlerweile irakischen Zaha Hadid. Mhm. Also sie sollte der Stadt so ein bisschen Jetztzeit verpassen, eben zur ganzen Jahrtausenden alten Historie. Und seit fast 10 Jahren steht in Rom jetzt ein Kunstzentrum, das sie entworfen hat, übrigens auch mit ihrem deutschen Büropartner Patrick Macher zusammen. Und das heißt Maxi, das steht in der Abkürzung für Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, also des 21. Jahrhunderts. Viel Beton, zwei riesige Betonstutzen, geschwungene, gewölbte Wände, viel natürliches Licht, aber auch beleuchtete Galerien, sehr modern, sehr offen, imposant und zwar so, dass es den Vergleich damit den römischen Klassikern meiner Meinung nach gar nicht fürchten muss. Inzwischen finden dort Ausstellungen statt, Workshops, Kongresse, aber als das entworfen wurde, da wusste Hadid noch gar nicht, wofür eigentlich. Also da hat sie erstmal die Hülle gemacht und der Inhalt war noch gar nicht klar.
Und später am Abend könnten wir uns in den offenbar grandiosen Jazzclub begeben, in die Casa del Jazz, eine Villa, die in den 80er Jahren mal einem Mafia-Boss gehört hat. Dort haben die diesjährigen Sommerkonzerte begonnen. Heute Abend, ich habe mal nachgeschaut, spielt um 21 Uhr in der Casa del Jazz in Rom das Orchestra Nazionale Jazz Giovanni Talenti und das hören wir uns mal eben an.
Sorry, I'm not enough.
Orchestra Nazionale Jazz Giovanni Talenti heute Abend zu hören in der Casa del Jazz in Rom um 21 Uhr. Ich tue nur die Augen auf und sehe und sehe und komme wieder, schrieb Goethe in seiner italienischen Reise. Luigi Malerba, der italienische Schriftsteller und Drehbuchautor, sieht das ein bisschen anders und beschreibt in seinem Text den täglichen Untergang Roms.
Die Korruption. Die Historiker erzählen, dass Marcus Licinius Crassus ein Feuerwehrunternehmen besaß und jedes Mal, wenn im republikanischen Rom Feuer ausbrach, mit seinen Leuten anrückte und die brennenden Häuser für lächerliche Beträge aufkaufte. Nach dem Kauf, nie zuvor, setzte er seine Feuerwehr ein, um den Brand zu löschen und das erworbene Haus zu retten. Auf diese Art wurde er steinreich. Die römische Korruption hat eine lange Gaunertradition. Ob es darum geht, brennende Häuser zu erwerben oder das Paradies zu verkaufen, wie es die Päpste machen. In Rom sind selbst die Rotlichter korrupt und die Beamten auf der Einwohnerkontrolle und die korruptesten Politiker raffen hier wider alle Demokratie eine unglaubliche Stimmenzahl zusammen. Seit kurzem hat sich zwar die Situation ein wenig geändert und so manche Hoffnung wurde geweckt, doch wissen wir noch nicht, ob die vielen Versprechungen, die vom Campidoglio kommen, gehalten werden.
HR2, der Tag, ein Tag auf Weltreise heute in Rom. Im Opernland Italien sind Orchester, die ausschließlich klassische Musik spielen, relativ rar. Aber es gibt sie. Zu ihnen gehört das Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia mit seinem Chefdirigenten Antonio Pappano. Mit ihm hat sich das Orchester eine Ausnahmeposition erspielt. Anfang dieses Jahres war es auch zu Gast in der Frankfurter Alten Oper. Und jetzt geht es auf Deutschland-Tournee mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter. Geprobt wird in Rom. Tassilo Forchheimer konnte bei den Proben dabei sein.
Anne-Sophie Mutter war lange nicht in Rom. 26 Jahre lang stand sie in der ewigen Stadt nicht mehr auf der Bühne. Dementsprechend glücklich ist Antonio Pappano, dass es nun endlich geklappt hat.
Das ist das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten. Obwohl Anne-Sophie zu unserem Konzert jedes Mal in München gekommen ist.
Tatsächlich hätte sich Anne-Sophie Mutter schon viel früher Konzerte mit den Römern vorstellen können. Es hat sich einfach nicht ergeben. In Italien wird kurzfristig geplant, die große Geigerin ist dagegen langfristig ausgebucht. Im Auge hatte sie die Kollegen von Santa Cecilia aber schon immer. Ein Sinfonieorchester im Land der Oper mit einem Dirigenten, der sich vor allem am Musiktheater zu Hause fühlt.
Mir ist immer aufgefallen, wie unglaublich genau das Orchester zuhört und dass das Musik machen im Vordergrund steht und dass der freie Fluss, ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was ein Dirigent mitbringt, der eben mit Sängern zu tun hat und der wunderbar Sänger stützt und wie Kurt Masur so schön sagte, let her fly, die Sänger oder die Solisten fliegen lässt. Das ist etwas, was das Orchester von Santa Cecilia auszeichnet, die Fähigkeit zuzuhören und einfach zu reagieren, wie Mendelssohn so schön sagte, also er hat das auf Kammermusik bezogen, aber man kann auch Kammermusik mit einem Beethoven-Orchester machen. Es ist a conversation between educated friends. Und genau das passiert mit diesem wunderbaren Orchester hier in Rom. Und ich freue mich darauf, den Dialog zu vertiefen.
Ein Dialog, der schon während der Proben in Rom begonnen hat. Auf dem Programm der Deutschland-Tournee steht Beethovens Violinkonzert, ein sehr deutsches Stück. Ihren asiatischen Stipendiaten empfiehlt sie, Thomas Mann zu lesen, wenn sie dieses Werk begreifen wollen. Beethovens Musik sei wie die deutsche Sprache, wie die langen Sätze von Thomas Mann. Und genau so spielt Anne-Sophie Mutter dieses Stück, das sie schon als Kind mit Herbert von Karajan geübt hat. So intensiv wie keine andere Komposition. Die Italiener spüren das.
Wie sie überzeugt, ohne Wörter, diese Melodie sprechen zu lassen, kommunizieren zu lassen. Das fand ich eine große Surprise. Sure, man hört die Aufnahmen und cetera und sie ist berühmt und sowas. Aber wenn man hört das live und arbeitet mit sowas und dann die Möglichkeiten für dem Orchester sind unglaublich groß, weil die müssen zuhören, beeinflusst von ihrem Klang, ihrem musikalischen Approach.
Es ist offensichtlich, die deutsche Geigerin, der britisch-italienische Dirigent und das große römische Orchester haben Freude an der gemeinsamen Musik. Zusammen werden sie in 5 großen Sälen in Deutschland spielen, unter anderem in der Elbphilharmonie in Hamburg. Der neue Saal ist im Moment das Thema in der internationalen Klassikwelt.
Hast du da schon gespielt?
Ich habe ein Rezital gespielt und für Rezital war es sensationell. Ich habe noch nicht mit Orchester gespielt und ich höre, dass also Dirigentenkollegen gesagt haben, man braucht schon eine Probe, um den Saal, der sehr, sehr lebhaft ist, um sich darauf einzustellen. Es ist auch ein ganz neuer Saal und er muss, glaube ich, ein bisschen eingespielt werden.
Ja, man muss denken, dass Holz braucht Zeit. Ne? Holz bleibt nicht dasselbe. Es wird sich langsam relaxen auch. Ne?
Das ist ein bisschen wie eine moderne Geige. Man kann erkennen, dass es ein Meisterwerk ist, aber es ist ein Instrument, in dem wir spielen. Und dieses Instrument, das müssen wir jetzt prägen.
Das Holz wird sich relaxen. Eine deutsch-britisch-römische Begegnung in Rom. Anne-Sophie Mutter probt für die Deutschland-Tournee mit dem Orchestra dell'Accademia Nazionale. Das hört sich nach einem fruchtbaren Zusammenwirken an. Ganz anders offenbar das deutsch-italienische Verhältnis auf politischer Ebene. Zu den Lieblingswörtern von Matteo Salvini, dem neuen italienischen Innenminister der rechtsnationalen Lega Nord, gehört nämlich der Begriff Sklave. Er erklärte die Italiener schon zu Sklaven Europas und dann kam es noch dicker. Er twitterte seinen Anhängern zu, die Bewohner der Halbinsel seien nicht die Sklaven der Deutschen. Dahinter steht offenbar die Annahme, die Deutschen seien schuld an der wirtschaftlichen Misere Italiens. Sarah Zerbak in unserem ARD-Studio in Rom. Wie kommen Salvini und auch sein Koalitionspartner von der Cinque Stelle-Bewegung, Luigi Di Maio, da eigentlich drauf?
Ja, zuerst mal fragt man sich ja, wie er auf diese Wortwahl kommt. Die ist natürlich daneben, das ist klar. Was Salvini und auch die Fünf-Sterne-Bewegung, die hantieren da eben mit einem ganz einfachen Freund-Feind-Schema. Also Populisten brauchen Feindbilder und die Lieblingsfeinde sind aktuell nun mal wir Deutschen. Da wurde im Wahlkampf viel antideutsche Stimmung laut. Zuerst mal natürlich, um abzulenken, also wenn irgendwas schief läuft, dann ist garantiert immer Berlin oder Brüssel schuld, auf keinen Fall aber Rom. Und im Kern, sie sagen, es geht bei der Kritik natürlich um Wirtschaftspolitik. Deutschland, das wirtschaftlich gut dasteht, fordert seit Jahren diesen strikten Sparkurs auch von Italien, um aus der Krise rauszukommen und Unterstützung eben nur gegen Reformen. Und Italien sieht es so, Deutschland hat vom Euro profitiert, Italien nicht und findet das unfair. Und noch direkter, Deutschland profitiert sogar davon, dass es Italien schlechter geht. So simpel, wie das Matteo Salvini darstellt, ist es natürlich nicht, aber es ist was dran. Mhm. Und das hat übrigens auch schon Matteo Renzi, der vorherige Ministerpräsident, kritisiert. Vor allem eben den hohen deutschen Außenhandelsüberschuss. Und da trifft Salvini einen Nerv. Die Italiener fühlen sich gemaßregelt, in ihrer Ehre gekränkt, betrogen. Und Salvini sagt jetzt so, und ihr zuerst, prima gli Italiani. Und das kommt hier gut an.
Und immer weniger Flüchtlinge kommen über das Mittelmeer nach Italien. Das ist im Moment das Thema. Innenminister Salvini suggeriert aber auf der anderen Seite einen Notstand und er sucht Verbündete, wie zum Beispiel auch den deutschen Innenminister Horst Seehofer. Was ist das für eine Allianz eigentlich zwischen den beiden?
Ich würde mal sagen, eine ebenso spannende wie fragile auch. Erstmal wollen ja beide was Ähnliches, ne? Migration steuern und verringern. Salvini da natürlich auf jeden Fall radikaler, gen Null soll die Migration ja sein. Und zusammen mit dem österreichischen Amtskollegen wollen die drei dann also schnellstmöglich eine Lösung erarbeiten. Salvini hat das die neue Achse Rom-Berlin-Wien genannt und da schüttelt es natürlich jedem mit ein bisschen Geschichtsverständnis. Mhm. Ja. Und in Wien nennt man es die Achse der Willigen, in der Opposition die Achse der Mutwilligen, finde ich auch ganz passend. Mhm. Jedenfalls sagen alle, weniger Migranten, Grenzen wieder dicht, am besten quer durchs Mittelmeer. Und wenn man dann aber drauf schaut, wie das gehen soll, dann merkt man eben, das widerspricht sich doch diametral. Denn die haben doch alle nur ihre eigenen Interessen im Blick und da machen die jeweils anderen nicht mit. Also weder Österreich noch Italien wollen Deutschlands Flüchtlinge, noch umgekehrt. Und da zeigt sich meiner Meinung nach eben, es gibt eben keine Internationale der Nationalisten. Das schließt sich gegenseitig aus.
Salvini erpresse Europa auf dem Rücken der Geflüchteten, sagen hierzulande seine Kritiker, weil er auch jetzt erst wieder Bootsflüchtlinge in Sizilien nur an Land gehen ließ, nachdem Deutschland und auch andere EU-Staaten bereit waren, einige der Geretteten zu übernehmen. Trifft Salvini eigentlich, Sie haben es gerade schon angesprochen, mit dieser Haltung tatsächlich den Nerv der Mehrheit der Italiener und Italienerinnen?
Ja, eindeutig. Und das kann man auch an Zahlen belegen. Also 2/3, das sind aktuelle Umfragen, die unterstützen den Kurs Salvinis und explizit auch in der Migrationspolitik. Und zwar nicht, weil sie jetzt alle sagen, ja, es ist uns egal, was mit den Menschen im Meer passiert. Ich fürchte, das blenden einfach viele aus und sagen jetzt, jetzt bewegt sich endlich mal in Europa was. Jahrelang habt ihr uns hier mit den Menschen alleine gelassen und die Zusagen zur Verteilung nach Schlüsseln, das funktioniert ja so gut wie gar nicht. Und jetzt kommt da mal ein Innenminister, macht richtig Druck und hat Erfolg. Und ich würde sagen, da schlagen eben zwei Herzen in ihrer Brust. Dieser ultra harte Kurs, der riskiert natürlich das Leben der Menschen, daran ist nicht zu rütteln. Wortwahl und die Art, wie Salvini das nun macht, auch das wird hier kritisiert. Aber Fakt ist eben, die europäische Solidarität wurde auf den vielen Gipfeltreffen in der EU bisher ja nur versprochen, aber eben nicht umgesetzt. Und ja, da applaudieren jetzt viele und sagen, das ist ein Macher. Und deswegen könnte sich dieses Konzept auch tatsächlich durchsetzen. Man spricht hier schon von Modello Lifeline, eben nach einer anderen NGO bezeichnet. Das wird eben nicht das letzte Mal gewesen sein.
Der Koalitionspartner, wir haben es gesagt, die Fünf-Sterne-Bewegung, sie hat auch massenhaft linke Wähler angezogen. Bekommt die denn wenigstens Bauchschmerzen angesichts dieser fragwürdigen Flüchtlingspolitik?
Ach ja, ich glaube, die Diagnose kann ich auch stellen, ohne Arzt zu sein. Einfach deshalb, weil es da innerhalb der Bewegung so brodelt. Die sind ja hin und her gerissen, weil sie sich weder als links noch als rechts verstehen und viele diesen ganz, ganz harten Kurs da gar nicht mittragen wollen. Aber es hat eben auch keiner so richtig den Mut, dagegen zu halten. Da gibt es jetzt nur ganz leichten ersten Gegenwind aus den eigenen Reihen. Das war letzten Donnerstag zum Beispiel, als Matteo Salvini wieder mal ein Schiff mit Migranten blockiert hat. Da hat dann ja auch der Staatspräsident eingegriffen. Das ist auch hier ein ungewöhnlicher Schritt, dass der sich in die Tagespolitik einmischt. Und da hat dann tatsächlich der Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio daraufhin gesagt, dass das zu respektieren sei, sich also gegen Salvini gestellt. Und da gibt es noch ein paar andere in seiner Partei. Also zumindest ein bisschen Widerstand, aber auch immer dieses sich nicht festlegen, keine Position beziehen, um da auch niemanden zu verschrecken.
Offenbar hetzt Salvini nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern ist auch neidisch, sage ich mal, auf die Franzosen. Als er gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron das WM-Finale jetzt in Russland verfolgte, twitterte Salvini ohne einen Funken Ironie: Der italienische Wein ist besser als der französische, unsere Filme und unsere Musik auch. Und Sardinien ist viel schöner als Korsika. Bisschen peinlich ist das schon. Wäre Salvini Römer, was er nicht ist, sondern geborener Mailänder, hätte Luigi Malerba, der Schriftsteller und Drehbuchautor, ihn sicherlich auch auf dem Kieker gehabt. Zumindest mal seinen Dialekt, den er in seinem Text »Der tägliche Untergang« beklagt.
Der Dialekt. Dante Alighieri kommt in seiner Schrift »De Vulgari Eloquentia« zu einem vernichtenden Urteil über den römischen Dialekt, dem scheußlichsten aller Dialekte auf der italienischen Halbinsel. Der große Florentiner konnte ja nicht vorhersehen, dass 500 Jahre später Giuseppe Gioacchino Belli den glänzenden Gegenbeweis erbringen würde, und zwar mit seinen Sonetten, einem Meisterstück der dialektalen Literatur und zugleich einer bissigen Aufzählung der Laster der Hauptstadt und ihrer Bewohner. Doch was bleibt von der fantasiereichen Ausdrucksweise Bellis im täglichen Sprachgebrauch von heute? Die Ausländer, die nach Rom kommen und das Glück haben, den einen oder anderen Römer aus Rom kennenzulernen, der den Ansturm der Zugereisten aus allen Teilen Italiens überlebt hat, überrascht der gedehnte, etwas müde Dialekt, und sie können sich nicht vorstellen, welche verheerende anthropologische Mutation die stolzen Eroberer eines gewaltigen Reichs, die Hervorbringer einer großen Kultur, zu diesen schlafmützigen Plebejern gemacht hat, die sich nur noch für ihre Spaghetti und ihr Nickerchen interessieren. Dennoch überlebt in den seltenen Exemplaren von Römern, die in den Gassen der Altstadt oder in den Borgate herumlaufen, etwas aus alten Zeiten. Eine Arroganz und eine Rüpelhaftigkeit, die heute in keiner Weise mehr gerechtfertigt sind, und eine Unflätigkeit, wie sie kein anderer italienischer Dialekt hervorgebracht hat.
Sie hören den Tag in H2 Kultur. Luigi Malerba über die verbleibenden Römer aus Rom, ihr müder Dialekt und die Zugereisten aus allen Teilen Italiens und der Welt. Auch Papst Franziskus ist in gewisser Weise ein Zugereister aus Argentinien. Ein Glücksfall für die katholische Kirche, sagen sogar Nichtgläubige, die im Vatikan nichts anderes sehen als ein Reich der Finsternis. Andere sehen das anders, eine Katastrophe, und ein Populist sei dieser Mann, so seine Widersacher. Immer noch, auch nach 5 Jahren, sagen sie das. Tassilo Forchheimer berichtet.
Buonasera.
Guten Abend, sagte der neue Papst zu den Zehntausenden, die sich auf dem Petersplatz versammelt hatten. Das war ähnlich unkonventionell wie seine Kleidung. Päpstliches Weiß ohne die bisher üblichen Insignien päpstlicher Macht. Auch danach wurde einiges anders. So weigerte sich Franziskus, in den päpstlichen Palast einzuziehen. Zu Georg Genswein, dem Präfekten des päpstlichen Hauses, sagte er damals:
Ich bin gewöhnt, seit ich Jesuit bin, in kleineren Räumen. Und ich bin 77 und habe nie in größeren Räumen gelebt. Und ich kann jetzt auch nicht in diesen Räumen leben. Also ich werde hier nicht einziehen. Das war natürlich ein Schock zunächst. Ne?
Franziskus entzieht sich jeder Kontrolle. Das beginnt schon beim Telefonieren, sagt Bernd Hagenkort, verantwortlicher Redakteur von Vatican News, früher Radio Vatikan.
Er ist jemand, der den Hörer greift und selber wählt, der sich auch nicht verbinden lässt oder so, sondern irgendwo anruft und dann jemanden fragt, sag mal, wie ist denn das damit? Da bekommen Leute einen Anruf, die nachher 2 Tage brauchen, um wieder zu landen, weil sie gedacht haben, oh Gott, der Papst hat mich angerufen, was habe ich bloß gesagt? Und er entscheidet, wer das ist.
Dieser Papst fühlt sich wohl unter Menschen. Seine Sympathie haben vor allem die Armen und Schwachen. Die Schwierigkeit besteht nicht darin, dem Armen Essen zu geben, den Nackten zu bekleiden, den Kranken zu begleiten, sondern sich bewusst zu machen, dass der Arme, der Nackte, der Gefangene, der Obdachlose die Würde besitzt, mit uns am Tisch zu sitzen, sich bei uns zu Hause als Teil der Familie zu fühlen. Für Franziskus ist das Barmherzigkeit, die für ihn immer auf Augenhöhe bleiben muss. Je kleiner er sich macht, desto größer wird die Autorität dieses Papstes. Von Macht kann allerdings keine Rede sein, meint Pater Hagenkort.
Macht hat er gar keine. Außer derjenigen, dass alle Menschen, ob nun bei der UNO oder bei der EU oder in nationalen Parlamenten, auf einmal Papst zitieren. Da geht es um Krieg und Frieden, da geht es um Ausbeutung, da geht es darum um Armut, da geht es um die Verbindung von Umweltzerstörung und Armutsmigration. Das sind ja Dinge, die auch noch nicht wirklich im öffentlichen Bewusstsein, außer bei ein paar Spezialisten, angekommen sind. Da ist er wirklich sehr, sehr politisch.
Seinen Kritikern ist vieles zu spontan und oberflächlich. Kardinal Gerhard Müller, der frühere Präfekt der Glaubenskongregation, hat Probleme damit, dass beispielsweise so viel über die einfachen Schuhe und die bescheidene Unterkunft des Papstes gesprochen wird.
Es wäre besser, die Glaubensbotschaft des Papstes zu hören und darauf zu achten, das im eigenen Leben umzusetzen. Also sozusagen mit sekundären Aufmerksamkeitselementen dann irgendwie Papstum populär zu machen mit schwarzen Schuhen und Santa Marta.
Franziskus wirbt unterdessen unverdrossen für eine Kirche, die den einzelnen Gläubigen sehen muss und die sich nicht hinter unmenschlichen Regelwerken verstecken darf. Am Ziel ist Franziskus aber noch lange nicht. Besonders die Kurienreform dauert länger als erwartet.
Franziskus, der Name stammt von Franz von Assisi, dem Ordensgründer der Minderen Brüder. Mehr Symbolik der Bescheidenheit geht kaum. Sarah Zerback im Studio Rom. Papst Franziskus steht für eine Kirche, die die Menschen begleitet, Erbarme mit ihnen hat und ihnen hilft, sowohl seelsorgerisch als auch anwaltlich in der großen politischen und gesellschaftlichen Streitfragen. Und er ist angetreten, um die katholische Kirche aus der Krise zu führen. Was hat er bisher gewuppt?
Er hat sich ja vorgenommen, die Kirche zu öffnen und sie zu dezentralisieren. Das sind ja mal so die beiden großen Schlagworte und da gibt es durchaus Bewegung. Also weg davon, dass sich die Kirche hinter die eigenen Mauern zurückzieht, in diese ja dogmatische Wagenburg. Franziskus will nicht, dass sich die Kirche selbst genügt, sondern dass sie eben dahin kommt, wo Menschen Trost und Hilfe brauchen, wo es Konflikte gibt und wo es auch mal nicht so rund läuft. Und da nimmt er tatsächlich jetzt auch die Kirchen vor Ort mehr in die Pflicht. Bislang hat die Kurie in Rom da immer mehr Kompetenzen an sich gezogen. Das wollte er ändern und Franziskus macht das auch und sagt, schaut mal selbst genau hin, auch auf die Einzelfälle und findet dann auch selbst Lösungen. Das ist ja auch so, also nur deshalb war ja zum Beispiel auch möglich, dass die deutschen Bischöfe dann im letzten Jahr dieses Schreiben veröffentlicht, veröffentlicht haben können, dass wiederverheiratete Geschiedene eben im Einzelfall erlaubt wird, dass sie an der Kommunion teilnehmen. Sowas zum Beispiel. Man sieht es aber auch daran, wen er so ernennt zum Beispiel. Also ein Drittel des Kardinalskollegiums, das hat er neu ernannt und dann eben nicht nur Venedig oder Turin zum Zug kommen lassen, die traditionellen Bischofssitze, sondern dann auch mal Burkina Faso. Und das wird dann eben vor allem wichtig natürlich, wenn wieder mal ein neuer Papst gewählt werden muss, dass dann auch diese Länder mehr Gewicht bekommen und da hat sich schon was verschoben.
Marco Politti, ein italienischer Journalist und Papstkenner, hat zum Amtsantritt des Papstes vor 5 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Franziskus unter Wölfen, der Papst und seine Feinde. Wie schwer machen es ihm eigentlich die Feinde? Welchen Widerstand leisten die? Ist der spürbar, sichtbar?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben es gerade auch kurz im Stück anklingen hören, diese beschränkte Macht auch des Papstes, von der da die Rede war. Also Reformer wie er, die sind natürlich nicht bei denen beliebt, die den Status quo eben halten wollen. Und da gibt es viele von. Auf der einen Seite, die einfach ja aus Überzeugung, Traditionalisten, vielleicht auch Rückwärtsgewandten, die jede Änderung da auch als Verrat empfinden. Und auf der anderen Seite diejenigen, die vielleicht sogar auch persönlich von einem ja über Jahrhunderte gewachsenen System profitieren. Und da erleben wir schon in den letzten 5 Jahren immer wieder Spitzen. Also da werden so von der Methode her eben auch nach außen gezielt Botschaften platziert, die den Papst schwächen sollen. Zum Beispiel werden da Gerüchte gestreut, dass er ganz krank sei, einen Tumor habe, da war überhaupt nichts dran. Aber ja, das schwächt dann schon. Und natürlich gibt es auch noch die ganz offenen Angriffe. Und auch die Medien, die hier sehr nah dran sind in Rom, also wirklich immer in Vatikannähe, die Vatikanisti, die beschreiben immer wieder eine vatikaninterne Opposition gegen den Papst und seine Reformvorhaben. Und andere sagen, ja, vielleicht gibt es sogar zwischen denen, also zwischen den Vatikanisti und den Bischöfen in der Kurie sogar ein Bündnis. Also da ist schon einiges im Gange.
Der Papst sagt ja immer, er schlafe noch gut. Die Kritiker brächten ihn nicht um seine Nachtruhe. Aber ein enger Vertrauter von ihm hat sogar von einem dramatischen Pontifikat gesprochen. Könnte er eigentlich scheitern?
Ich finde, da stellt sich die Frage, was heißt schon scheitern? Ich finde das ziemlich schwer zu definieren. Ich denke jetzt nicht, dass Benedikt da einen Trend gesetzt hat mit seinem Rücktritt. Also von daher wird er da sein Amt ja ausfüllen, so gut es eben geht, so gut er es kann. Und ich finde auch nach 5 Jahren ist noch eine Bilanz seines Wirkens auf jeden Fall zu früh. Da kann man eine vorsichtige Zwischenbilanz ziehen. Aber so eine Weltkirche, die reformiert eben auch der eifrigste Papst nicht mal eben. Zumindest eben hat er ja schon Akzente gesetzt und er hat sich auch nicht alles gefallen lassen, hat ein paar seiner schärfsten Kritiker in die Schranken gewiesen, so deutlich wie das dann eben ein Papst kann mit Papstmethoden und hat zum Beispiel den Kardinal Raymond Leo Burke, den hat er inzwischen kaltgestellt, ihn entmachtet, da waren ja einige Skandale vorhergegangen und vielleicht muss man auch einfach mal sagen, die Erwartungen, die waren ja von Anfang an wahnsinnig hoch an diesen Papst aus Argentinien. Das hat sicherlich jetzt auch zu dieser Fallhöhe beigetragen und ich kann nur sagen, ich hoffe einfach mal, dass es stimmt und der Papst tatsächlich so gut schläft und es ihm gelingt, auf der einen Seite eben ja ein offenes Ohr zu haben für die Sorgen der Menschen und aber auch für die Kritik, sich davon dann aber nicht um den Schlaf bringen lässt.
Gehen wir zum Schluss nochmal eben an die frische Luft und vor die Tür des Kirchenstaats hinter den hohen Mauern grünt es so wunderbar grün. Die Staatsfläche, habe ich heute noch gelesen, ist 44 Hektar groß und die Hälfte davon besteht aus den Vatikanischen Gärten. Hier wohnt Altpapst Josef Ratzinger, den Gemüsegarten mit Salat und Gurken direkt vor der Tür und die Gärten sind eben nicht nur privat, man kann sie auch nach Voranmeldung besichtigen. Was sieht man da?
Eine richtige Oase ist das, mitten in dieser lauten, hektischen Stadt. Da gibt es weite Rasenflächen, ja, alles Mögliche an Botanik, was man sich so vorstellen kann. Also Palmen, Hecken, Pinien, Zypressen, Kakteen, überall bunte Blumenbeete, überall Brunnen auf, wie man sie ja sowieso in ganz Rom zu Hunderten findet. Dann gibt es viele, viele Klöster und sogar einen kleinen Bahnhof für den Fall, dass der Papst mit dem Zug mal fahren möchte. Kommt jetzt nur alle Jubeljahre vor. Früher war da auch mal ein Zoo und davon sind noch ein paar exotische Vögel übrig geblieben. Ich bin jetzt keine Ornithologin, aber da sind Sittiche, die kommen angeblich immer wieder dorthin zurück. Die zieht es immer wieder dahin. Und nachmittags ist der Park dann wieder für Besucher gesperrt. Da ist dann Papst Benedikt dort anzutreffen, also für alle jene, die dann noch rein dürfen. Und das sagt zumindest sein Privatsekretär, dass er wirklich jeden Tag da ist, weil sein Wohnsitz als Papst Emeritus, der ist ja direkt um die Ecke, das Kloster Mater Ecclesiae, das ist eben auch dort.
Alleine wird man auch dort nicht sein, nehme ich mal an. Vielleicht empfiehlt es sich, irgendwann mal ganz früh in Rom aufzustehen, ganz früh zu Bett zu gehen, was ein bisschen schwierig sein wird, und die Stadt dann bei Sonnenaufgang so um 4 Uhr, 4.30 Uhr zu genießen. Haben Sie das schon mal gemacht, Frau Zerbak?
Das fragen Sie mich jetzt als Korrespondentin. Ja, also ich sag mal so, heute Morgen war es nicht viel später. Privat ist das jetzt nicht so meine Uhrzeit zum Aufstehen. Vielleicht schon eher beim Nachhausekommen, dann kurz vor dem Zu-Bett-Gehen. Also zumindest in der Vergangenheit. Es wird auch weniger mit der Zeit. Aber ich habe das tatsächlich schon mal gemacht, dass ich dann um 4 Uhr morgens zur Fontana di Trevi gegangen bin. Weil also nur dann hat man auch einen Blick drauf, sonst ist da ja wirklich alles verstellt. Und dann kann man auch mal ein Selfie machen, kann sich das mal in Ruhe angucken, sich mal hinsetzen und durchschnaufen. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wer das irgendwie schafft um die Uhrzeit, es lohnt sich.
Und Sie haben dann die Münzen gezählt, wahrscheinlich im Brunnen. Wie werden Sie den heutigen restlichen Abend verbringen? Wahrscheinlich hoffen Sie, oder ich hoffe, dass Sie nicht auf den Bus warten müssen, der da nicht kommt.
Das kann tatsächlich passieren. Ich mache mir da nichts draus. Wenn der nicht kommt, dann laufe ich eine Haltestelle weiter und immer weiter, bis ich dann irgendwann zu Hause angekommen bin. Also ich werde hier gleich noch das schöne Wetter genießen. Es ist tatsächlich herrlichster Sonnenschein draußen und einfach mal hier raus an die frische Luft. Und was ich um die Uhrzeit dann ganz gerne mache und wahrscheinlich jetzt auch einfach gleich noch schaffe, ist ein Aperitivo zu mir nehmen. Mich einfach irgendwo in die Sonne setzen, und da bin ich am liebsten eigentlich in den Vierteln so Pigneto, San Lorenzo, die jetzt ein bisschen weg vom Schuss sind, nicht ganz so touristisch, auch ein bisschen studentisch, alternativer, und da fällt man quasi von Bar zu Bar und Café zu Café. Da kann ich jetzt gar nicht sagen, welche meine Lieblingsbar ist. Da wird jeder fündig und glücklich, und ja, dann einfach vielleicht ein kleines Gläschen Aperol Spritz und ein paar Oliven dazu und den Feierabend genießen, finde ich dann manchmal auch ganz entspannt.
Das haben Sie sich verdient und das hört sich gut an. Das war der Tag auf Weltreise heute in Rom mit unserer Korrespondentin Sarah Zerbak. Haben Sie ganz, ganz herzlich Dank. Und wenn Sie etwas verpasst haben sollten, dann können Sie uns nachhören, entweder ab 22.05 Uhr in der Wiederholung auf HR Info oder als Podcast jederzeit natürlich, oder auch in der ARD Audio App auch jederzeit und jeweils zum kostenlosen Herunterladen. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.